Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich würde euch gerne wieder ins Markus-Evangelium zurückführen und bitte euch, die Bibel, die ihr mitgebracht habt, aufzuschlagen. Ansonsten werden wir das hier an der Wand mit Sicherheit auch mitlesen können. Markus Kapitel 1, die Verse ab Vers 29 bis Vers 39, das ist der Predigttext von heute. Ich würde gerne aber noch beten, bevor wir lesen, bevor wir da hineintauchen. Und vielleicht stehen wir noch einmal kurz auf dazu. Jesus Christus, unsere Stärke kommt von dir. Das haben wir gehört gerade in der Andacht, das haben wir gehört in dem Lied. Auf dich vertrauen wir, auf dich verlassen wir uns, von dir hoffen wir alles. Du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Glaube, du bist unsere Ausrichtung in allem. Und in diesem Bekenntnis und diesem Glauben komme ich zu dir heute und bitte dich um deine Kraft, wirklich um deine Kraft, dein Wort auszulegen. Jesus, dadurch, dass du dadurch groß wirst, damit wir wirklich sehen, wie herrlich du bist und damit deine Gemeinde zugerüstet werden kann, damit deine Gemeinde gefestigt werden kann, ermutigt werden kann in dir, dass sie weiß, was bedeutet, dass wir in dir stark sind, welche Kraft das ist und welche Macht das ist. Danke für das Zeugnis der Schrift, danke für das Markus-Evangelium in all der Tiefe, in all der Herrlichkeit. So bitte ich dich, Herr, wirke auch jetzt durch deinen Geist, gib mir Kraft und Vollmacht und Weisheit und Verstand, es so auszulegen, Jesus, wie es du gemeint hast, wie du es gemeint hast. Amen. Wir gehen wieder zurück ins Markus-Evangelium, Markus Kapitel 1, ab Vers 29. Bevor ich den Text lese, nehme ich euch ganz kurz wieder da hinein. Jesus wird bestätigt und vorgestellt als der Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes ist nicht weniger als der Messias. Und die Berufung des Messias und der Auftrag des Messias ist zu kommen, um diese Welt zu erlösen, um diese Welt zu retten. Zu retten von ihrer Vergänglichkeit, zu retten von dem Tod, zu retten von der Sünde und um somit die hineinzunehmen, die Kinder des Lichts, in das Reich. Damit das er tun kann, muss er die Herrschaft haben über all das. Und Markus bestätigt Jesus und beginnt das Evangelium zu sagen, ja, Jesus, dieser Jesus ist der Sohn Gottes und bringt genug Beweise, um das zu zeigen, dass es wirklich ist. Und auch um zu beweisen, zu zeigen, dass er wirklich die Macht hat über das, was die Menschheit in Gefangenschaft hält, was die Menschheit versklavt hat, um sie daraus zu retten. Wenn Jesus nicht die Macht hätte über die Finsternis, dann könnte kein Mensch aus dieser Finsternis herausretten. Wenn er diese Herrschaft nicht hat, wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann gibt es keine Hoffnung, dann gibt es auch keine Rettung, dann gibt es auch keinen Grund, an ihn zu glauben und sich an ihn zu hängen und all seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und um zu zeigen, dass er es wirklich ist und diese Herrschaft hat und diese Macht hat, auch über die Finsternis, bringt er Beweise und zeigt, Jesus hat die Macht über die Dämonen, über den Teufel und über die Dämonen, über diese ganze finstere Welt. Das haben wir uns angeschaut in Vers 21 bis 28. Diese Vollmacht Jesu über die Dämonen. Er kommt und er muss noch nicht mal viel sagen und sie schreien. Sie bekommen Panik, sie haben Angst, weil sie wissen, jetzt ist der Messias da, jetzt ist der König da, jetzt ist das Gericht da. Und allein seine Gegenwart löst schon Panik aus. Es löst aus, dass die Dämonen und die Finsternis offenbart wird. Wie offenbart Jesus kommt, verkündigt, und in seiner Lehre und in seiner Verkündigung so viel Kraft und so viel Vollmacht, so viel Licht und so viel Wahrheit, dass das die Finsternis bloßstellt und sie aufdeckt. Und sie outen sich. Sie lassen sich zu erkennen geben. Vorher nicht. Wir haben gesehen, dass es in ihrer Synagoge Menschen gibt und gab, die besessen waren. Vorher nicht zu erkennen gegeben. Jesus kommt. Die Herrschaft Jesu kommt, die Herrlichkeit kommt und diese Dämonenwelt, diese finstere Welt wird sichtbar. Jesus spricht nur ein Wort und sie müssen gehorchen. Er spricht, er befiehlt und sie müssen gehorchen. Warum? Weil er der König ist, weil er der Herrscher ist und weil er die Macht hat, die Vollmacht hat über diese finstere Welt. Wie kommt es zu dieser finsteren Welt? Der Mensch, das ist der Sündenfall und die Folgen des Sündenfalls. Der Sündelohn ist der Tod. Und worin zeigt sich der Tod? Der Tod ist letztendlich das Ende, das ist die Auswirkung Aber der Tod ist, oder die Folgen des Sündenfalls finden wir in der finsteren Welt, beziehungsweise in der gefallenen Welt. Und diese gefallene Welt hat einen Bereich, das ist die geistige Welt. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten, zu zerstören. Aber die Folgen des Sündenfalls wirken sich auch auf die physische Welt. Und das ist unser Text heute. Jesus ist der König und vermag uns zu retten. Und die Hoffnung liegt darin, weil er nicht nur die Vollmacht hat über die geistige Welt. Er hat auch die Vollmacht über die physische Welt. Auch nicht nur die geistige Welt ist gefallen, sondern auch die physische Welt ist gefallen. Und die Auswirkung der physischen Welt ist Krankheit. Die Folgen des Sündenfalls finden sich in der Krankheiten und der Tod letztendlich ist die Folge des Vergänglichkeit des Menschen. Der Mensch ist unter die Vergänglichkeit unterworfen, er seufzt unter dieser Vergänglichkeit und spürt diese Vergänglichkeit, er wird alt und letztendlich stirbt er. Jesus ist gekommen und Markus bringt als nächstes, nachdem er gezeigt hat, dass Jesus Christus nicht nur die Macht über die geistige Welt hat, zeigt auch, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, weil er auch die Macht über die physische Welt hat. Und das ist unser Abschnitt. Und das hat was mit Heilungen zu tun, mit Krankheiten zu tun. Und wer ist nicht davon betroffen? Wer ist dem nicht begegnet? Und wer seufzt nicht und leidet nicht und sucht da auch Hilfe und Rat und Ausrichtung? Und darum, denke ich, ist dieser Text ein guter Text, um auch in diesem Bereich und in diesem Thema über Jesus nachzudenken. Jesus hat auch die Herrschaft über die physische Welt. Lasst uns diesen Text lesen. Verse 29 bis 39. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und des Andreas. Und die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder. Und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie dienten ihnen. Und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lass uns anderswohin gehen, in den benachbarten Marktflecken. Gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus. Ich habe bewusst diese Abschnitte zusammengenommen für die heutige Predigt, auch wenn es viele Verse sind. Ich möchte diesen reichen Text unter drei Perspektiven mit euch betrachten, auf drei Dinge aufmerksam machen. Es geht hier um Jesus Christus, es geht immer noch um seine Vollmacht. Und es geht darum, dass er bestätigt wird als der, der uns allein vermag zu retten aus der gefallenen geistigen und aus der gefallenen physischen Welt. Er hat die Vollmacht und so stellt Markus ihn eben auch dar. Und so möchte ich aus drei Perspektiven diesen Text mit euch kurz anschauen. Zuerst mal die Bestätigung der Vollmacht. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus bestätigt wird in der Vollmacht als Sohn Gottes. Und zwar geht es hier um die Wunder. Inwieweit die Wunder Jesus Christus bestätigen. Das ist das Erste. In dem Fall geht es um die Heilung, um die physische Heilung von der Schwiegermutter von Petrus und aber auch von einigen vielen aus der Stadt. Also das Erste ist die Bestätigung der Vollmacht des Sohnes Gottes durch die Wunder. Die zweite Perspektive, die ich euch zeigen möchte, ist, woher er diese Vollmacht hat. Woher hat er die Kraft, die Vollmacht, zu herrschen über die geistige und über die physische Welt. Und das ist die Quelle der Vollmacht des Sohnes Gottes. Das hat was mit dem Gebet zu tun, Jesu. Das ist ab Vers 35. Sehen wir, das ist die Quelle seiner Kraft. Und als letztes möchte ich euch diesen Text anschauen unter der dritten Perspektive. Es geht hier um die Priorität. ich lese mal ab, Priorität, Entschuldigung, die Priorität des Sohnes Gottes, was, oder die Priorität seines Dienstes, seiner Vollmacht, wozu ist er gesandt worden, wozu wurde ihm Vollmacht gegeben, dass er einfach die Dämonen austreibt und heilt. Und hier sehen wir, was ist die Priorität, um was geht es eigentlich in ihr? Und da geht es um die Verkündigung, um die Predigt. Also drei Perspektiven: die Bestätigung seiner Vollmacht, die Quelle seiner Vollmacht und die Priorität seiner Vollmacht. Das ist der Text, unter diesem Blickwinkel möchte ich mit euch betrachten. Man kann mit Sicherheit und noch mehr, unter mehr Blickwinkel das betrachten, aber das müsste für heute reichen. Lass uns das gemeinsam anschauen. Zuerst die Bestätigung seiner Vollmacht des Sohnes Gottes. Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, bestätigt durch die Wunder. Jesus kam und die Art, wie er auftrat, die Art, was er tat, hat bestätigt das, was er ist. Ich möchte euch kurz, bevor wir in die Einzelheiten gehen, kurz uns an den berühmten Gottesknecht erinnern, das hatten wir auch vor kurzem mal in der Bibelstunde, Jesaja 53, was über ihn gesagt wird. Jesaja 53, das ist ein berühmter Abschnitt. Jesaja 53, Vers 4 heißt folgendes über Jesus Christus, das ist die Prophetie, es ist die Verheißung, die gute Botschaft wird verkündigt, Jesus wird kommen, er wird etwas tun, uns befreien. Und in Vers 4 heißt folgendes: jedoch unsere Leiden, und man kann anders übersetzen, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Der Prophet verheißt, wenn der Gottesknecht kommt, was wird er tun? Er wird die Krankheiten auf sich laden. Er wird sie auf sich nehmen. Er wird uns von Krankheiten befreien. Dadurch entstehen viele Fragen und auch viele Missverständnisse. Und nicht wenige nehmen das für sich in Anspruch und sagen, wer wirklich an Jesus glaubt, der hat keine Krankheiten. So, und wenn wir Krankheiten haben, dann glauben wir nicht richtig, denn Jesus kam und hat alle Krankheiten auf sich genommen und so dürfte es keine Krankheiten mehr geben. Es gibt wirklich ganze Strömungen, die davon überzeugt sind, dass Christen eigentlich keine Krankheiten haben sollten. Was bedeutet das, Jesus, wenn es von ihm verheißen ist, er ist gekommen, um all die Krankheit auf sich zu nehmen? Und wenn wir hier sehen, Jesus kommt und heilt, und was ist heute eigentlich mit Krankheiten? Wie gehen wir heute damit um? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Das wäre schön, einfach zu sprechen, zu sagen, eine Krankheit zu gebieten und sie geht, oder? Wie gehen wir mit der ganzen Frage der Krankheit um? Und wie ordnen wir die Krankheiten und die Heilungen ein, die aus der Schrift und die wir in der Schrift finden, wie Jesus heilte? Ich denke, ich hoffe, dass der Text uns da einige Klarheit geben wird. Lasst uns gemeinsam anschauen. Also erst einmal bestätigt durch die Vollmacht. Jesus kommt in diese Welt. Ich möchte kurz zurückgreifen, euch nur kurz damit hineinnehmen und zeigen, was hier eigentlich passiert. Er kommt und proklamiert das Reich. Er kommt und verkündigt, es tritt die Herrschaft an. Das Reich Gottes ist gekommen. Das Reich bricht in die Zeit mit dem König. Dann, nachdem er das verkündigt, das Reich ist da, beruft er Jünger. Beruft er Simon und Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, die Brüderpaare, beruft er sich. Und dann in Vers 18 oder 17, was hat er zu ihnen gesagt? Und Jesus spricht zu ihnen: kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Das ist die Berufung. Und jetzt, was jetzt passiert, ab Vers 21 nimmt Markus sozusagen uns hinein und zeigt, wie Jesus die Apostel zu Menschenfischern gemacht hat. Wie hat er sie zu Menschenfischern gemacht? Was hat er ihnen beigebracht? Was hat er ihnen gezeigt? Was bedeutet Menschenfischer zu sein? Und ich glaube, dass die folgenden Verse uns eben zeigen, was bedeutet Menschenfischer zu sein. Die Jünger müssen das jetzt lernen. Die haben vorher gefischt, die wussten ganz genau, wie sie die Netze auswerfen. Sie wussten, welche Köder sie nehmen müssen. Sie wussten, wann und wie und wo. Aber was bedeutet Menschenfischer zu sein? Davon haben sie keine Ahnung gehabt. Das ist aber ihre Berufung. Und dann beginnt Jesus ihnen das zu zeigen. Und Ich habe diese Predigt überschrieben für mich selbst, ein Tag mit dem Sohn Gottes. So so praktikummäßig, so eine Ausbildung. Wie sah der ein Tag des Sohnes Gottes aus? Wir werden da hineingenommen in so einen Tag und die Jünger dürfen dabei sein und sie dürfen mal sehen, was bedeutet Menschenfischer zu sein. Sie lernen das ganz praktisch dann unmittelbar an einem Tag, was bedeutet Menschenfischer zu sein. In Vers 21 heißt es, und sie gingen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er an dem Sabbat in die Synagoge. Und da geschah dieses merkwürdige, oder nicht merkwürdige, aber dieses Zeichen, Jesus hat Macht über die Dämonen. Das geschieht an einem Tag. Das, was wir heute hier haben, unseren Text, ab Vers 29, das ist immer noch der gleiche Tag. Morgens ging Jesus in die Synagoge, trieb da die Dämonen aus. Alle staunten darüber, was ist das für eine Vollmacht, was ist das für eine Kraft, die er hat. Und sogleich, schaut mal Vers 29, und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, gehen sie in das Haus von Petrus. Also das ist der gleiche Tag. Morgens in den Gottesdienst gegangen, dann haben sie das erlebt. Und Mittag, als der Gottesdienst vorbei war, als die Predigt vorbei war, als alles geschah, gehen sie eben in das Haus von Simon und von Andreas. Nur nebenbei, das ist nicht das Entscheidende, sie wohnten auch eben in Kapernaum, sie sind umgezogen und dieses Haus war ein großes Areal. Da wohnte nämlich Simon und der Andreas und die hatten beide Familien, sie waren verheiratet und da wohnte die Schwiegermutter dabei, sie war auch da. Und dieses Haus ist nicht einfach nur so ein Haus mit verschiedenen Zimmern, sondern das ist ein Hof, es war ein großer Hof umzäunt und da gab es verschiedene Wohnungen sozusagen. Und da wohnte der Bruder von Petrus zusammen mit seiner Familie und da wohnte Petrus mit seiner Familie und da wohnte die Schwiegermutter mit dabei. So, das war eine Großfamilie, haben sie ein großes Haus zusammen gehabt. Es gab ein Tor, das diesen Hof im Zugang zu diesem Hof, in dem Hof haben sie sich getroffen, haben sie gemeinsam gegessen oder gekocht und je nachdem. Und so nehmen sie Jesus sofort mit. Nach dem Gottesdienst geht es zum Mittagessen. Aber sie kommen an und es gibt kein Mittagessen. Die Mutter, die Schwiegermutter war krank. Und sie hatte wohl für das ganze Haus versorgt, aber sie konnte nicht. Sie lag da fieberkrank da nieder. Und das Erste, was geschieht, sie gehen zu Jesus und nachdem sie das jetzt gerade erlebt haben und gesehen haben, was da geschah, gehen sie sofort zu Jesus und sagen, Jesus, die Schwiegermutter, die Mutter liegt krank, gibt kein Essen, die ist krank. Ja. Lukas, der ein Arzt war und der und im Lukas-Evangelium uns auch diese Begebenheit beschreibt, der als Arzt, der beschreibt das noch viel spezifischer, die Krankheiten. Wenn er sagt, wir lesen hier, die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder, dann heißt, er schreibt, er hat ein großes Fieber gehabt. Also es ist nicht einfach nur, sie war etwas erkältet. Sie hat ein bisschen Fieber gehabt, ein bisschen Schüttelfrost, ein großes Fieber. Es ist ein Infekt. Sie hatte ein Virus, ein Infekt, irgendwas sich eingefangen und zu der damaligen Zeit gab es keine so Diagnose, keine Blutabnahme und dann keine Tests und dann könnte man sagen, ah okay, ich bin jetzt kein Arzt, aber wo man sagen könnte, das ist das, dann verabreicht man Antibiotika oder irgendwelche Medikamente und dann weiß man, wie man behandeln muss. Das gab es damals nicht, die lag da, die Symptome waren klar, die war kraftlos, der ganze Körper kämpfte gegen Virus oder gegen dieses Infekt. Ja. Und keiner wusste, da gab es keine genaue Diagnose. Aber was man sah, die war schwach, sie konnte nicht mal aufstehen. Oft endeten solche Krankheiten zur damaligen Zeit tödlich, weil man nicht helfen konnte. Die hat einen sehr gefährlichen Infekt sich eingeholt. Und äußert sie natürlich im Fieber. Das Problem war nicht das Fieber, sondern die Krankheit, die sie hatte. Und sie konnte nichts tun. Sie konnte nichts tun. Und hier kommt Jesus. Sie bitten ihn, sie fragen ihn, er kommt. Und hier kommt Jesus und offenbart seine Herrlichkeit. Das ist die nächste Lektion, die die Jünger lernen, vor ihren Augen. Sie haben gerade gesehen, Jesus hat die Herrschaft über die geistige Welt. Und jetzt dürfen sie gleich erleben, Jesus hat auch die Herrschaft über die physische Welt. Darum ist er allein, der zu retten vermag. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Jesus ergreift die Hand. Im Matthäus-Evangelium, im Parallelbericht, möchte ich euch auf etwas hinweisen. Matthäus 8, glaube ich, ist der Parallelbericht. Und Matthäus sagt da etwas Interessantes. Oder ist das Lukas, der das so auf den Punkt bringt? Kleinen Moment. Nee, Lukas 4, schlagt mit mir Lukas 4 auf. Nicht Matthäus, sondern Lukas 4. Lukas 4, Vers 38. Ja. Vers 38. Er machte sich aber auf von der Synagoge, das ist der Parallelbericht, und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simons aber war von einem starken Fieber befallen. Also hier sagt Lukas, das ist ernst, was sie hat. Das ist ein starkes Fieber. Und sie baten ihn für sie. Also sie gehen hin und beten ihn. Und dann heißt es, und er beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand zugleich auf und diente ihnen. Freunde, Jesus, was macht er? Er nimmt sie bei der Hand und was hat er getan? Er bedroht das Fieber. Das ist ein interessanter Ausdruck. Wen hat er kurz vorher bedroht? Die Dämonen. Und was mussten sie tun? Gehen. Und hier bedroht er das Fieber. Er sagt Fieber raus. Und das Fieber sagt, nee. Viren raus. Und die sagen, nee. Jesus befiehlt, er spricht ein Wort und die physische Welt, die gefallene physische Welt, muss genauso gehorchen wie die geistliche, die gefallene Welt. Schauen wir, wer hier vor unseren Augen steht, wer vor unseren Augen gemalt wird. Es ist der König. Er spricht und es geschieht. Ich finde es so erstaunlich, dass Lukas sogar sagt, er befahl. Das ist Vollmacht. Gehen wir zurück ins Markus-Evangelium, in unseren Text. Jesus befiehlt und das Fieber verschwindet sofort. Und dann nimmt er sie bei der Hand und richtet sie auf. Und dann heißt es, und sie diente ihnen. Freunde, man kann diesen Text sehr falsch missverstehen oder auch falsch darüber lehren oder den lesen. Man könnte sagen, schau mal, wenn Jesus dich heilt, dann musst du ihm dienen. So, der Fokus ist nicht auf dem Dienen. Der Fokus ist nicht, ja, Jesus hat uns geheilt, also was müssen wir als erstes tun? Wir müssen ihm Danke sagen und ihm schön dienen. Was die Schwiegermutter hier macht, ist nicht, die war mit Sicherheit dankbar, bin ich davon überzeugt, die war erstaunt, alle waren erstaunt. Wisst ihr, was hier geschah? Hier geschah nicht so und dann merkten sie, oh, guck mal, die haben die Hand auf die Stirn gelegt, ach, das Fieber geht langsam weg. Sie merken nach einer Stunde, hey, guckt mal, sie kann schon einen Schluck Wasser zu sich nehmen. Nach einer weiteren Stunde merken sie, guckt mal, sie kann schon lächeln. Und sagten sie, guckt mal, langsam wird's ihr besser. Oh, es hilft, das Medikament. Und nach einem Tag kann sie schon ein bisschen aufstehen, nach dem zweiten, nach einer Woche kann sie schon einkaufen gehen. Was hier heißt, Jesus befahl dem Fieber, sie steht auf und was macht sie? Sie tut das, was sie schon immer tut, nämlich das Haus versorgen. Das ist, was Markus uns deutlich macht, sie diente ihnen, heißt, sie hat jetzt gekocht. Jetzt ist nämlich Mittagszeit. Und da gab es keine Mikrowelle, geschwind irgendwas rein und dann bing und dann hat sie das nicht. Also um für das ganze Haus, zwei Familien, plus Jesus und plus all die Jünger, die dabei waren. Es gab viel zu kochen, viel Borscht zu machen. Oder wie heißt die Rollkuchen? Oh Mann, bis das, all die Fladenbrote gemacht worden sind. Bis alles das war harte Arbeit für das ganze Haus. Wisst ihr, was Markus damit deutlich macht? Sie war in einem Augenblick wiederhergestellt. Das ist, was und sie dienten ihm bedeutet. Sie war in dem nächsten Augenblick, Jesus rührt sie an, befiehlt ein Fieber. Sie war, als ob sie nie etwas vorher hatte. Wenn wir über Heilung von Jesus reden, dann reden wir über solche Heilung nicht. Wir beten, legen die Hände auf und hoffen, dass es besser wird. Und wenn es dann besser geworden ist, dann guck mal, geheilt oder ist auf dem Weg der Heilung. Die Heilung, die Gebete für Krankenheilung, die wir haben, ist etwas ganz anderes, das was bei Jesus war. Manche beanspruchen diese Art der Heilung. Und ich sage, da müssen wir vorsichtig sein. Was hier geschieht, ist eine absolute Vollmacht. Er spricht und das Fieber muss gehen. Das ist keine Diskussion, keine Arztbehandlung, keine Diagnosestellung. Er spricht und es wird. Das ist die Heilung, die Jesus vollbringt. Das ist der Beweis seiner Vollmacht, seiner Kraft. Und allein abgesehen jetzt von den Konsequenzen und das, was für uns es heute hat, überlegt mal, wer Jesus ist. Wer allein kann uns retten von unserem todbringenden Leibe? Wer allein kann uns retten von der geistigen Gefallenwelt, von der Finsternis? Wer kann uns da herausretten? Und wer kann uns retten von unserem gefallenen Körper? Es gibt nur einen, der spricht und es wird. Darum gibt es nur einen, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Es gibt nur einen, auf den wir glauben sollen. Und das ist ja, was Markus deutlich macht. Er will uns zeigen, an wen wir glauben, zu was er mächtig ist. Er spricht und das Fieber sinkt. Warum ist das wichtig? Warum betone ich das? Sie dient ihm, heißt, sie wurde in einem Augenblick absolut wiederhergestellt. Keine Symptome der Schwachheit mehr. Überlegt man, die lag wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange sie unter diesem Effekt gelitten hatte. Sie war sehr krank und im nächsten Moment ist sie so fit, dass sie einfach dienen kann. Das heißt, als ob sie nie krank war. Das wünsche ich mir. Als ob er nicht krank war, keine Symptome. Es ist eine Vollmacht, die nur der Sohn Gottes hat. Es ist eine Heilung, die nur der Sohn Gottes so vollbringen kann. Denn diese Heilung hat ein Ziel, zu bestätigen, er ist der Sohn Gottes. Warum sage ich das? Heute proklamieren und behaupten nicht wenige, diese Vollmacht zu haben. Sie versprechen Heilungen. Sie versprechen, die versprechen einen Abendgottesdienst oder einen Heilungsgottesdienst. Und sie versprechen, wenn ihr kommt, werdet ihr geheilt werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas gehört habt oder ob ihr schon mal da wart oder wie auch immer. Im Fernseher läuft ein Haufen solche Prediger. Ich sage das bewusst, weil man das oft unreflektiert schaut und dann versprechen sie Großes vom Himmel. Sie winken, sie reden Formeln, sie murmeln, sie wedeln mit ihren Sakkos und Menschen fallen nieder und werden geheilt. Die Schwierigkeit oder das Problem liegt dahin, wenn ein Mensch krank ist und nicht gesund wird, sucht er überall Hilfe. Und er kommt an einen Punkt, wo es egal ist, Hauptsache Heilung. Und wenn er dann zu den Geschwistern in die Gemeinde gegangen ist und sagt, bitte betet für mich, man betet, aber er nicht gesund wird, dann denkt er, ja, aber wo ist das? In der Bibel steht doch, Jesus sprach, es wurde geheilt. Und dann irgendwann mal ist ein Punkt, dann ist einem alles recht. Und dann rennt man überall zu Wundernheilern, zu irgendeinem, Hauptsache es hilft, Hauptsache ich werde gesund. Die Gefahr ist sehr, sehr, sehr groß. Wenn die Not groß wird, ist da die Gefahr sehr groß, auch dahin zu gehen. Hauptsache, es wird einem mehr gegeben. Und auch, was weiß ich. Und so gibt es viele, und ich sage bewusst viele Scharlatane und viele, die behaupten, diese Vollmacht zu haben. Sie behaupten, sie können das tun, was Jesus getan hat. Sie behaupten, die können einem das versprechen. Interessanterweise wird, die behaupten, die haben diese Gabe, so zu heilen. Und die knüpfen das an Bedingungen. Nicht wenige sagen, schenke mir einen Beweis deines Glaubens, meistens in einem Kuvert mit Geld, und ich werde beten und Gott wird dich dann heilen. Ich verspreche es dir. Bringe mir einen Beweis deines Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, aber das ist Benehim, glaube ich, ja. Ist ein großer Scharlatan. Und ich scheue mich nicht, diesen Namen hier zu nennen und das zu sagen. So funktioniert. Es gibt eine Hotline. Überweise Geld und da wird, schreibt ein Anliegen dazu auf den Überweisungszweck. Die Krankheit und dann wirst du geheilt werden. Aber wenn es mal nicht geklappt hat, dann weißt du, hast du zu wenig geglaubt. Und meistens zu wenig gegeben. Sowas gibt es heute. Und nicht wenig. Nicht wenig. Liebe Geschwister, wisst ihr, dass es in der Bibel kein einziges Versprechen Gottes gibt, dass wir geheilt werden? Also, dass wir hier in dieser Welt von den physischen Krankheiten geheilt werden. Gott sagt, ich verspreche dir, wenn du zu mir kommst, wirst du gesund werden. Wir finden in der Bibel kein einziges Versprechen, dass unsere Krankheiten auf dieser Welt hier geheilt werden. Das finden wir nicht. Wisst ihr, was wir finden? Ein Versprechen. Für jeden Menschen ist bestimmt einmal zu sterben, dann das Gericht. Das ist ein Versprechen. Das verspricht Gott. Wir müssen sterben. Und das ist der Weg für die einen zum ewigen Leben und der Befreiung von der Vergänglichkeit und des Leibes des Todes. Und für die einen für das Gericht, je nachdem. Das ist ein Versprechen. Aber Gott verspricht niemals. Jesus hat niemals versprochen, ich werde alle heilen. Gucken wir in Vers 32. Als es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte alle. Viele. Viele bedeutet, es waren wirklich viele, also an der Zahl. Aber er hatte nicht die Zeit, alle zu heilen. Denn es kam auch irgendwann die Nacht. Er hat nicht alle. Liebe Geschwister, stellt euch vor, jemand hätte diese Vollmacht, die Jesus hat heute von Jesus. Nehmen wir mal diese Gabe, wie Jesus sie hatte, gibt's. Stell dir vor, ich hätte sie. Dann würde ich heute fragen, wer ist krank von euch? Glaubt mir, wie gern würde ich von euch alle ein Wort sprechen und sagen, ihr Infekte, geht. Ich glaube, ich würde nicht mehr predigen, ich würde von Krankenhaus zu Krankenhaus gehen. Von Zimmer zu Zimmer. Wie oft besucht man Kranke? In der Seelsorge. Man geht in die Krankenhäuser und da liegt der Bruder oder die Schwester da. Ein konkretes Fall, wo man weiß, eben, da liegt im Sterben. Wie oft habe ich mir gewünscht, diese Gabe zu haben? Zu sagen, wie Jesus, bei der Hand zu nehmen und sagen, steh auf und geh. Wenn Jesus es wollte, dann würde er es tun. Und die sogenannten möchtegern Heiler, die beanspruchen, das zu haben. Wo sind sie? Warum gehen sie nicht von Krankenhaus zu Krankenhaus? Warum gehen sie nicht in die Länder, wo alle krank sind, AIDS krank, eine Sterberate? Warum gehen sie nicht nach Afrika, nach Indien? Wo findet man die? Findet man sie dort? Wenn sie diese Gabe haben, warum setzen sie sie nicht ein? Wisst ihr warum? Weil diese Gabe und das, was hier geschieht, die Gabe der Heilung oder das, was Jesus hier tut, hat einen Ziel, zu bestätigen, er ist der Sohn Gottes. Er hat die Macht auch über die physische gefallene Welt. Und wenn er sie gab, und wem gab er sie? Gab er sie weiter? Ja. Wem gab er sie? Unmittelbar später, den Apostel. Und warum? Ja, damit sie von Krankenhaus zu Krankenhaus gingen, von Stadt zu Stadt und alle gesund gemacht hat. Er gab sie aus folgendem Grund. Ich lese ab zwei Stellen. Einmal Römerbrief Kapitel 15 muss das sein. Ja, Paulus spricht da über seinen Dienst. Er gab es seinen Aposteln. Ab Vers 18. Römer Kapitel 15, ab Vers 18. Er sagt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsum. Paulus sagt, ich werde nicht wagen, von dem zu reden, was Gott durch mich gewirkt hat. Nicht ich habe gewirkt, er durch mich. Wozu? Er hat den Auftrag gehabt, zu verkündigen, Christus, das Evangelium. Und Gott hat durch seine Kraft, durch Zeichenwunder des Geistes es bestätigt. Die Zeichenwunder, die sind nicht losgelöst, niemals losgelöst von der Bestätigung und Verkündigung des Evangeliums. Die sind ein Mittel zum Zweck. Als Jesus auf diese Welt kam, verkündigt er das Evangelium. Und die Zeichen und Wunder begleiteten und bestätigen, ja, das ist das Evangelium des Reiches Gottes. Es ist ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Es ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Es ist ein Vorgeschmack auf die Unvergänglichkeit. Es ist ein Vorgeschmack, wo die Tränen abgewischt sind, wo keine Krankheit, kein Tod, kein Leid mehr sei. Jetzt der König des Reiches ist da und ihn begleiten diese Zeichen und Wunder. In Hebräerbrief, Kapitel 2, diese Stelle will ich noch kurz vorlesen. In Hebräerbrief, Kapitel 2. Heißt folgendes. Ab Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn auch durch das Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten, also wenn wir das Evangelium ablehnen, wenn man das Gesetz abgelehnt hat und Strafe empfing, wie viel mehr die das Evangelium ablehnen, sagt er. Und dann, er sagt er, sie, also diese Botschaft und die, sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, Jesus verkündigte als erstes diese gute Botschaft, von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wer ist das? Die Apostel. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jesus predigt, Gott stellt sich zu der Verkündigung von Jesus durch Zeichen und Wunder. Die Kraft des Reiches Gottes wird sichtbar. Er sendet seine Apostel aus und gibt ihnen die Vollmacht. Und Gott stellt sich nach seinem Willen. Selbst die Apostel haben nicht aus ihrer eigenen Kraft geheilt. Sie hatten keine Vollmacht, sie haben keine Autorität. Sie konnten nicht sagen, geh. Wenn der Herr es nicht machen würde, konnten sie sagen, wie viel sie wollen. Wenn jemand behauptet, Vollmacht zu haben, Autorität zu haben, über die geistige Welt und über die irdische Welt, über Krankheiten, müssen wir sehr aufmerksam sein und sehr vorsichtig sein. Hat nur der Herr, nur der Schöpfer. Er hat es seinen Aposteln gegeben. Warum? Damit das Evangelium, die gute Botschaft verkündigt wird und bestätigt worden ist. Und Zeichenwunder geschah nie losgelöst ohne die Verkündigung. Nur als Beispiel. Hatte Paulus die Vollmacht, Tote lebendig sogar zu machen? Jesus hat das durch ihn getan, oder? Manche wurden doch geheilt von Krankheiten. Von Petrus auch. War Paulus krank? Warum befahl er nicht seine Krankheit und sie war weg? Er litt, als er in der Überfahrt nach Rom war, er litt unter Krankheiten. Sie mussten ihn einen Stopp einlegen, sie mussten ihn pflegen, hegen, auf die Beine. Wieso war er nicht gesund, wenn er die Kraft denn und die Vollmacht selbst hätte? Timotheus, war er krank? Auch, ein Mitarbeiter von ihm. Wieso sprach er nicht über ihn? Magenkrankheit, geh weg. Stattdessen sagt, trink ab und zu mal ein Schlückchen Wein. Es reinigt deinen Magen. Nicht nur ungesundes, schmutziges Wasser. Warum? Wenn er die Vollmacht hätte. Er hat sie nicht. Andere Mitarbeiter, von denen berichtet, waren auch krank, mussten zurückkehren vom Missionsfeld. Er sprach nicht einfach und sie wurden gesund. Heute wird da viel Unfug, viel Scharlatane unterwegs, die da wirklich die Not der Menschen ausnutzen, die Not der Menschen ausnutzen. Ihre Ängste, ihr Verlangen nach Gesundheit ausnutzen. Und das Ganze unter einem frommen Mäntelchen des Glaubens und der Religiosität. Liebe Geschwister, wenn, ich will das andersrum sagen, Gott gab die Zeichenwunder der Heilung den Aposteln aus einem Grund, um ihre Botschaft zu bestätigen. Glaubt ihr, Gott würde Irrlehrer bestätigen durch Zeichenwunder? Wenn also Irrlehrer behaupten, also die lehren etwas. Ich nehme mal diesen Mann als Beispiel. Er lehrt, dass Jesus wirklich am Kreuz ein Sünder wurde. Das heißt, als er ans Kreuz ging und die ganze Sünde auf sich nahm, war er wirklich buchstäblich ein Sünder. Also er ganze Schuld, die ganze Sünde ist in ihn gefahren. Und darum musste er in die Hölle. Versteht ihr das? Das ist eine Irrlehre. Gott behandelt Jesus, als ob er ein Sünder ist. Wenn Jesus in dem Moment ein Sünder war, hätte er für uns sterben können. Niemals. Ein fehlerloses Lamm müsste für uns sterben. Das ist eine Irrlehre. Es ist eine Irrlehre in Bezug auf die Göttlichkeit Jesu und Sündlosigkeit Jesu. Nur als Beispiel. Und dann behauptet dieser Mann, die Vollmacht zu haben über Krankheiten. Und wenn man ihm genug Geld gibt, dann heilt er. Würde Gott einen Irrlehrer mit Zeichen Wunder bestätigen? Niemals. Niemals. Also ist das, was da geschieht, nicht von Gott. Nicht von Gott. Darf ich euch ein paar Punkte nennen, von denen ich meine, die Zeichen und wie Jesus geheilt hat, zu beachten ist. Ein paar Punkte, wie Jesus geheilt hat. Jesus hat immer durch das Wort oder durch eine Berührung geheilt. Er hat nie eine Hokus-Pokus-Formel gesprochen, er hat nie irgendein Szenario, er hat nie irgendein Riesending daraus gemacht. Er kam, er ergriff, er berührte, er sprach und das war's. Eigentlich ganz unspektakulär. Aber er heilte durch sein Wort und durch seine Berührung. Oft bei der Schwiegermutter, er fasste sie bei der Hand. Bei den Blinden, warum oft durch eine Berührung? Ich glaube, die Berührung hat er ganz oft getan, um unter anderem etwas deutlich zu machen. Er hat zum Beispiel einen Brei gemacht aus Spucke auf der Erde, hat dieses Brei genommen und einen Mann auf die Augen geschmiert. Und das hat er nur aus einem Grund getan. Er hätte auch sagen können, sei sehend. Es hat nur aus einem einzigen Grund gemacht, um es aussehen zu lassen, als ob er arbeitet. Weil dieses Wunder hat er am Sabbat gemacht. Und dann regten sich alle auf und sagten, er arbeitet am Sabbat. Er hat nämlich einen Ziegelstein gemacht. Lehm. Und Jesus wollte sagen, wisst ihr, wozu der Sabbat da? Um Menschen zu retten, zur Ruhe zu bringen. Ihr habt nicht verstanden, was ein Sabbat bedeutet. Und so eine Handlung hat er die provoziert. Oder wisst ihr, was er gemacht hat, als einen Aussätzigen geheilt hat? Hat ihn auch berührt. Warum das denn? Wisst ihr, dass wenn ein Jude einen Aussätzigen berührt, dass er in dem Moment unrein ist und ausgeschlossen von allem religiösen Getue? Und Jesus, was macht er? Er berührt. Er macht sich unrein. Jesus heilt durch ein Wort, er spricht und er heilt durch Berührung. Und durch diese Berührung macht er Dinge deutlich. Macht er Dinge deutlich. Zweitens, Jesus heilt sofort. Wenn Jesus heilte, er heilt sofort. Es ist nicht so, Jesus heilt und dann, wie ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe, und dann nach so 2 Stunden, 5 Tage, 3 Wochen geschieht Linderung und man sagt, oh, Jesus hat geheilt. Wenn wir die Evangelien lesen, dann heilt es und zu derselben Stunde und sofort und sogleich, wicht die Krankheit, er steht auf, sie steht auf und isst oder arbeitet oder die kleine Tochter und er heilt sofort. Das heißt, es gibt keinen Raum für Spekulation, es demonstriert seine Allmacht sofort. Drittens, er heilt alle. Er macht keinen Unterschied, sagt, diese Heilung, da kann ich nicht. Bei dieser ist möglich, die ist ein bisschen zu schwer, das ist ein hoffnungsloser Fall. Er heilt alle. Er heilt alle Gebrechen, heißt es. Und er heilt alle Gebrechen, alle Krankheiten. Es gibt keinen Unterschied. Es ist alles, jede Krankheit, die Folge des Sündenfalls, die Folge unserer Vergänglichkeit. Und er ist der Herr über alles. Für ihn gibt es keinen schwierigen Fall. Er heilt alle. Und auch alle in dem Sinne von allen Menschen, die kamen. Jetzt komme ich an einen Punkt, der wichtig ist. Oft wird gesagt, uns wird nicht geholfen, weil wir zu wenig glauben. Und wenn wir nur genug glauben würden, würde ja auch Jesus uns heilen. Und wenn wir bitten um Heilung und es tritt nicht ein, dann glauben wir zu wenig. Und dann hadern wir mit uns. Warum? Ich glaube doch eigentlich, aber warum geschieht es nicht? Glaube ich zu wenig? Wenn Jesus sagt, wenn wir glauben würden, unser Glaube wäre wie ein Senfkorn, würde es schon reichen. Oh, nicht mal wie ein Senfkorn ist mein Glaube. Hat Jesus alle Gläubigen geheilt? Gab es Leute, die er geheilt hat, die waren nicht gläubig? Ja, Nehmen wir die 10 Aussätzigen. Wie viele von denen waren gläubig? Alle waren ungläubig, einer wurde gläubig. Zum Zeit der Heilung waren sie alle ungläubig. Er heilt sie, sie gehen weg. Einer, die gehen aussätzig, merken sie unterwegs, bam, nichts da. Einer kehrt sofort zurück, betet ihn an. Oh, wer war das? Die anderen? Hey, gesund. Danke, tschüss. Nicht gläubig. Nur nebenbei bemerkt. Die größte Heilung eigentlich des Körpers, wisst ihr, was das war? Das war die Totenauferstehung. Weil letztendlich ist das die Konsequenz. Jesus hat Tote lebendig gemacht, richtig? Hatte zu ihnen zuerst gesagt, glaubst du, dass ich dich aus den Toten auferwecke? Und der Tote sagt, natürlich glaube ich. Die Toten konnten nicht mal. Hat er sie auferweckt? Auch. Warum hat Jesus sie auferweckt? Um ihres Glaubens willen? Nein, um des Zeugnisses von ihm willen. Er hat geheilt um seiner willen. Um der Herrschaft, der Demonstration seiner Vollmacht willen. Um zu zeigen, dass er der König ist. Denn als er geheilt hat, viele, und es Abend war, ging er weg. Und dann geht er an einen Ort. Morgens früh geht er weg. Und dann schaut mal Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten, alle suchen dich. Freunde, ganze Stadt hat sich versammelt, eine ganze Stadt. Die Tür war proppenvoll und da, wirklich mal die ganze Stadt. Er hat nicht alle heilen können. Dann am nächsten Tag kamen sie natürlich wieder alle. Und nicht nur die, sondern sie hatten noch andere mitgebracht. Das hat sich rumgesprochen. Eine gute Gelegenheit für Jesus. Eine gute Gelegenheit, jetzt vielen zu helfen. Was macht Jesus? Er geht weg. Das ist so für uns unverständlich. Vielleicht humanistisch gesehen und sozial evangelisch gesehen. Und Mann, da ist eine Not. Die ganze Stadt ist da Hilfe und Jesus geht weg. Warum geht er weg? Ich sage, weil er genug gezeigt hat, wer er war. Er kam, um zu heilen. Denn die Befreiung der Sterblichkeit und Vergänglichkeit kommt. Auf diese Rettung leben wir und seufzen wir hin, die kommt noch. Er kam, um uns von der Sünde zu befreien. Er hat genug bewiesen, dass er der Messias ist. Hat das nicht gereicht? Muss er nochmal 20, 100, 200, 1000 heilen, dass sie sagen, er ist es? Andreas hat es vorhin angesprochen. Sie kamen in erster Linie und suchten ihn nicht, weil sie verstanden haben, er ist der Messias, sondern einfach, weil sie eine Linderung suchten. Aber das war nicht die Priorität. Das war nicht der Fokus seines Dienstes. Das war es nicht. Also Jesus heilt sofort alle. Völlig. Er heilt nicht nur ein bisschen. Ach, mir ist schon besser geworden. Halleluja, Jesus. Wenn Jesus geheilt, war es völlig. Sie stand auf, fertig, völlig, komplett, ganz. Da blieb nicht etwas vom Lepra oder vom Aussatz. Und wenn sie blinde waren, dann hat er gesagt, ich sehe ein bisschen Licht, es ist ein bisschen heller geworden. Ich kann ein bisschen Farben sehen. Sondern wenn sie hatten teilweise gar keine Augen. Und was haben sie dann gehabt? Augen. Eine von Mutterleib blind geboren, sieht völlig. Einer, der von Mutterleib lahm geboren ist, geht völlig. Das ist die Schöpferkraft Gottes, der aus dem Nichts ruft in das Seiende und es wird. Jesus ist der Schöpfer über die physische Welt genauso wie über die geistige Welt. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Ich denke, die nächsten 2 Punkte machen wir nicht heute. Vielleicht ein Punkt und die nächsten. Vers 32 möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen. Also Jesus heilt die Schwiegermutter, Sie wird sofort wiederhergestellt. Sie dient ihm, sie essen. Und schaut mal, was dann passiert. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Wann kamen sie zu ihm? Abends. Voll lieb von denen. Haben ihm noch eine Mittagspause gegönnt. Jesus hat sich nochmal hingelegt und dann am Abend nochmal eine Schicht eingelegt. Warum kommen sie abends? Weil es halt nicht so heiß. An welchem Tag geschah das? An einem Sabbat. Das ist immer noch der gleiche Tag. Ja, aber an einem Sabbat, was darf man nicht machen? Tragen. Man darf nicht sein Bett nehmen und gehen. Man kann nicht die Kranken nehmen und sie tragen. Man kann nicht ihre tragen und ihre liegen und ihre Bett nehmen. Man kann sie nicht auf den Rücken nehmen und sie rübertragen. Das wäre ja ein Bruch gegen das Gesetz. Schaut mal, wie Menschen gefangen waren in ihrer Gesetzlichkeit. Die waren Gefangene des Sabbats. Und wobei der Sabbat da eigentlich sie in die Ruhe bringen sollte, hatte sie gefangen gehabt. Sie kamen erst am Abend. Warum? Weil die Sonne unterging. Und wenn die Sonne unterging, ist der Tag vorbei. Das heißt, es war nicht mehr Sabbat. Jetzt! Eigentlich ein erschreckendes Bild, gell? Wo das Licht untergeht und die Dunkelheit kommt, meinen sie, jetzt etwas tun zu dürfen. Als der nächste Tag anbricht eigentlich, 5, 6 Uhr abends, die Sonne geht unter, im jüdischen Kalender ist der Tag damit abgeschlossen, gibt es noch ein paar Stunden, bevor man schlafen geht, und dann strömen sie, auf einmal kommen sie alle aus den Löchern heraus. Das muss ein... Ich habe mir das mal vorgestellt, wie sah das aus? Die ganze Stadt strömt, versammeln sich vor der Tür von Petrus, alles voll. Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Stadt voller Kranken, Stadt voller Dämonenbesessenen und alles auf einem Haufen. Das wäre schon gruselig bei einem. Aber jetzt ist die ganze Stadt da und auf einmal merken wir, wie viele. Sie kommen nach dem Sabbat. Sie bringen ihn zu ihm, er heilt sie. Jesus beweist seine Herrschaft, Jesus beweist seinen Anspruch, er ist wirklich der Sohn Gottes, weil er nicht nur die Macht über die physische, über die geistige, sondern weil er auch die Macht über die physische Welt hat. Er ist gekommen, um zu beweisen, dass er es ist. Ich möchte euch so schließen. In Kapitel 8 im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Begebenheit berichtet und Matthäus sagt Folgendes. Ab Kapitel 8, ab Vers 14 im Matthäus-Evangelium. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Und jetzt, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und das ist Jesaja 53. Matthäus sagt, das, was hier geschieht, ist das, was Jesaja gesagt hhat, als er gesprochen hat, er lud unsere Krankheiten auf. Und damit sagt er Folgendes, nicht, wenn er sagt, und dann gibt es keine Krankheiten mehr, sondern das ist geschah, Jesus demonstrierte, Jesaja meinte das, wenn er kommen wird, wird er das tun und da wird man sehen, er hat auch die Herrscher über die physische Gewalt und er und nur er allein kann uns da retten. Lass mich ein, zwei abschließende Gedanken sagen, wie gehen wir damit um oder wie gehe ich? Ich kann sagen, ich habe diese Vollmacht nicht. Hätte ich sie gerne, mit Sicherheit, aber ich habe sie nicht. Die Schrift sagt, dass er sie den Aposteln gab, um die Botschaft zu bestätigen, um das Evangelium zu bestätigen. Die Schrift aber sagt auch, wenn unter uns welche unter Kranken leiden und Krankheit leiden, was sollen wir tun? Zu den Ältesten gehen und die sollen kommen und für sie beten. Aber liebe Geschwister, das ist ein himmelhoher Unterschied. Zu kommen, sie zu salben und für sie zu beten, als zu kommen, die Hand aufzulegen und sagen, ich befehle. Ein himmelhoher Unterschied. Wir haben den Auftrag, füreinander zu beten für die Krankheiten. Aber wenn wir beten, dann hoffen wir, dass Gott eingreift, Linderung schenkt, Weisheit schenkt. Vermag Jesus einzugreifen und sofort gesund zu machen. Vermag. Aber nicht wir sagen das und versprechen das. Wir gehen zu ihm und sagen, Jesus, du vermagst das, du kannst es sagen und die geht, das kannst du. So gehen wir. Aber wir versprechen niemals, dass das geschieht. Können wir nicht. Dürfen wir nicht. Wir können von ihm bitten. Und nach seinem Willen, wenn er mag, kann er geben. Aber wir können beten füreinander und für die Krankheit beten. Sollen wir sogar. Aber eine Garantie geben? Nee. Ich denke, wenn wir berücksichtigen, dass solche Heilungen, wie wir hier sie haben, immer in den Zusammenhang geschahen und zur Bekräftigung des Sohnes Gottes, dann denke ich, muss auch der Kontext oder der Zusammenhang, in dem wir sind, immer derselbe sein. Es gibt keine Heilung außerhalb von Jesus, nicht diese, wie sie hier beschrieben wird. So. Wir können zu Jesus gehen. Und das ist jetzt mein Trost. Er ist der Herr auch über die physische Welt. Oh, ist das gut. Und das ist mein Herr. Und dein Herr. Und zu dem können wir kommen. Zu dem können wir alle Menschen bringen. Zu ihm. Zu keinem Menschen. Zu ihm. Er kann Wunder tun. Amen.